Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, vorher langjähriger Europaparlamentarier. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Vielleicht als erstes tatsächlich nochmal der Blick zurück. Dieses erste Treffen, das es jetzt war, der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Was hat das gebracht?
Das ist erstmal ein Triumph für Emmanuel Macron. Man kann das gar nicht anders sagen. Das war seine Idee, seine Vision, so eine Art Vereinte Nationen von Europa zu gründen, um rauszukommen aus den Formaten, in denen relativ strenge Regeln gelten. Eine Dialogplattform zu schaffen für alle. Und der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das Ganze nochmal dringender gemacht und es ist gelungen, dieses Format jetzt tatsächlich in die Tat umzusetzen. Es zeigt einfach, dass das strategische Denken, das Macron schon seit 2017 in seiner Sorbonne-Rede begonnen hat, jetzt auch wirklich sich materialisiert. Und insofern, das hat eine Menge gebracht. Viele Dialoge, sowohl im großen Format als auch in zahlreichen kleinen Treffen. Und alle Dialoge auf Augenhöhe, weil es hier keine Beitrittskandidaten gibt oder aufnehmende Organisationen. Es gibt keine Gerichtshöfe und keine Regeln, sondern es ist einfach eine Gesprächsplattform, ganz ähnlich wie die Vereinten Nationen.
Nennen Sie einen konkreten Erfolg.
Das Treffen von Aliyev und Pashinyan beispielsweise, also des aserischen Präsidenten und des armenischen Premierministers. Die Länder sind gerade in einem Krieg um die Region Nachitschewan. Alleine, dass die miteinander gesprochen haben, ist ein Erfolg. Der zweite Erfolg, der ebenfalls ganz konkret ist, ist, dass die britische Premierministerin nach langer Abwesenheit Großbritanniens von kontinentalen Fragestellungen angereist ist. Und ein weiterer Erfolg ist, dass es gelungen ist, mit der Türkei und Finnland und Schweden die Gespräche fortzusetzen über den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten zu den jeweiligen Entwicklungen. Aber all das sind Dinge, die hier vorangetrieben werden, die in diesem Format auf Augenhöhe eben auch vorangetrieben werden können.
Ja, wobei dieses vorangetrieben werden ja auch relativ ist, wenn man sich anschaut, wofür der türkische Präsident Erdogan die Bühne gestern genutzt hat. Er hat die Gelegenheit genutzt, um nochmal Drohungen in Richtung Griechenland auszustoßen. Und er hat auch nochmal erinnert, dass das türkische Ja zu einem schwedischen NATO-Beitritt nach wie vor kein Selbstläufer ist. Wo sehen Sie da den Fortschritt?
Ich sehe den Fortschritt darin, dass es diese Gespräche gegeben hat, Frau Schulz. Ich glaube, man darf eines jetzt hier nicht annehmen, dass in einem Eröffnungstreffen gleich sozusagen Abschlüsse, Unterschriften, Verträge ausgehandelt werden. Das ist nicht das Ziel gewesen, sondern das war eine Auftaktveranstaltung. Es ist ein Format, in dem es gelungen ist, eben viele Gespräche zu führen zwischen auch Regierungschefs, die einander mit großer Kritik begegnen. Ich bedauere auch die türkisch-griechischen Spannungen, die sind nach wie vor mit Händen zu greifen. Aber auf der anderen Seite, ich bin gerade in Istanbul, wenn man hier mit den Leuten redet, in beiden Ländern sind Wahlen, beide Regierungschefs bzw. Präsidenten profitieren auch von den derzeitigen Spannungen, weil sie jeweils national das Ganze ausnutzen können. Also wenn man ein bisschen genauer hinschaut, glaube ich, dieses Treffen darf man nicht überhöhen, aber man soll auch die Tatsache, dass die Gespräche dort so stattfinden, wie sie stattfinden, nicht daran messen, dass es keine Abschlusskommuniqués gab. Das ist nämlich genau der Punkt bei diesem Format im Moment.
Ja, und wenn wir jetzt vorausschauen auf den EU-Gipfel der 27, das informelle Treffen, das für heute geplant ist, da ist ein Thema ja schon gesetzt, das auch gestern schon eine große Rolle gespielt hat, das auch eine große Rolle schon gespielt hat bei dem Finanzministertreffen Anfang der Woche, bei dem sich Christian Lindner ja schon anhören musste. Ihr bringt hier mit eurem Doppelwumms eine ganz schöne Schieflage nach Europa. Nach all diesen Ankündigungen von Olaf Scholz, es gibt keine Alleingänge. Warum denn jetzt dieser Alleingang?
Naja, Sie wissen, wie die innenpolitische Situation in Deutschland ist, dass viele Menschen wirklich erhebliche Sorgen haben, ob sie mit den Stromkosten, den Gaspreisen zurechtkommen. Das gilt nicht nur für Haushalte, also Privatpersonen, das gilt auch für Unternehmen. Und die Bundesregierung hat hier ein Paket verabschiedet, das genau dafür sorgen soll, dass es eben zu diesem Problem möglichst nicht in dem Ausmaß kommt, wie es der Fall wäre, wenn es ein solches Paket nicht gäbe. Und natürlich, das ist richtig, haben die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union angesichts des Volumens Fragen, einfach weil 200 Milliarden Euro für viele andere Länder eine wirklich riesige Summe ist, auch für uns. Ist ja ein erheblicher Betrag. Aber das ist das, was Christian Skarin gesagt hat. Die deutsche Wirtschaft ist nun mal sehr groß. Wir haben fast 4.000 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt. Da sind diese 200 Milliarden einfach eine Summe, die relativ auch dann angemessen ist.
Wobei völlig klar ist, welche Debatte sich dann anschließt, ist jetzt auch schon angestoßen worden von den EU-Kommissaren Gentiloni und Breton, die in einem Gastbeitrag für europäische Zeitungen vorschlagen, lasst uns doch mal sprechen über EU-Schulden, um ärmere Mitgliedstaaten zu finanzieren, wäre ja eigentlich der logische nächste Schritt.
Das ist allerdings, ich habe den Beitrag auch gelesen, in Deutschland ist er ja in der Frankfurter erschienen, wie ich fand, ein wenig origineller Beitrag zur Debatte. Wir haben einen Krieg in Osteuropa, wir haben eine absehbare Energiekrise. Dass man jetzt wieder mit der alten Idee von den Eurobonds um die Ecke kommt aus Frankreich und Italien, finde ich wenig hilfreich. Ich glaube, die Bewältigung der Energiekrise erfordert andere Antworten als die Vergemeinschaftung von Schulden, für die es in der Europäischen Union ohnehin auch keine Mehrheit gibt. Insofern glaube ich, ist dieser Beitrag eigentlich einer, den die beiden sich auch hätten sparen können. Sinnvoller wäre wirklich gewesen, man geht in die Richtung dessen, was Frau von der Leyen beispielsweise entwickelt hat, also den gemeinsamen Gaseinkauf, eine Struktur des LNG-Marktes, bei der Europa dann dafür sorgt, dass die Versorgung gesichert ist über den Winter, weil die Speicher werden einmal befüllt, aber dann müssen sie auch ausgespeichert werden, dann müssen sie neu befüllt werden. Also das sind die Herausforderungen, vor denen wir jetzt im Moment stehen, nicht die Vergemeinschaftung von Schulden.
Aber das ist doch die nächste Solidaritätsfrage. Das, was Sie jetzt gerade schildern, einen großen Batzen Geldes in die Hand zu nehmen und sich jetzt quasi aus der Krise frei zu kaufen, zu schaufeln mit einer ja kaum vorstellbaren Menge an Geld. Genau das ist doch jetzt die Strategie der deutschen Bundesregierung und das ist doch absolut nachvollziehbar, dass die europäischen Partner, die wirtschaftlich vielleicht weniger gut dastehen als die Bundesrepublik, dass sie da auch nach Solidarität fragen.
Ja, ich verweise auf das, was der Bundeskanzler gesagt hat an der Stelle, denn er hat ja recht. Also gerade wenn Thierry Breton das moniert, er war Wirtschaftsminister in Frankreich und weiß sehr genau, dass in Frankreich der Industriestrom stark subventioniert wird. Also wir haben nationale Maßnahmen, auch in nationaler haushaltspolitischer Souveränität, auch in der Europäischen Union. Worauf er als Binnenmarktkommissar zu achten hat, ist, dass es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Das ist richtig. Also wenn jetzt die Bundesregierung hinginge und unsere Wirtschaft auf eine Art und Weise subventionieren würde, dass ihr das einen unfairen Vorteil im Binnenmarkt verschaffen würde, dann hätte Breton tatsächlich einen Grund, das zu monieren. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht. Die Kriterien werden ja gerade erst ausgearbeitet.
Ja, das würden Sie aber ausschließen. Das ist ja die Sorge, wenn von diesen 200 Milliarden, wenn da auch in die Stützung von Unternehmen was reinläuft, ist da nicht sozusagen die Diskriminierung, die europäische Diskriminierung programmiert?
Unter normalen Umständen würde ich Ihnen recht geben, dass solche Subventionsprogramme schwierig sind, aber von normalen Umständen sind wir doch Lichtjahre entfernt. Wir haben explodierende Stromkosten, wenn Sie mal in den Handel denken, mit den Zahlungssystemen, den Kühlsystemen. Wenn Sie an das produzierende Gewerbe denken, mit dem Energiebedarf, dem Hitzebedarf, das sind ja die Kosten explodieren derartig, dass wir zahlreiche Unternehmen, und zwar vom kleinen über den mittelständischen bis zum großen Betrieb haben, die nicht wissen, wie sie ihre Kostenstruktur jetzt über den Winter bewahren sollen.
Ja, das also Problem haben die anderen haben Unternehmen ja auch.
Umstände. Bitte?
Das Problem haben die Unternehmen in den anderen europäischen Ländern ja auch. Die haben ja teilweise noch höhere Teuerungsraten.
Ja, aber es wird auch in anderen Mitgliedstaaten solche Hilfsprogramme geben. Es gibt sie teilweise schon. Ich habe ja auf die französischen Industriesubventionen verwiesen. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich sag's nochmal, wenn es zu Verzerrungen im Binnenmarkt kommt, dann hat die Kommission auch wirklich die Verantwortung da, die deutsche Bundesregierung zu ermahnen. Ich sehe das aber noch nicht, einfach weil die Regeln noch nicht klar sind. Und in den letzten Monaten war die beihilferechtliche Bewertung von nationalen Hilfsmaßnahmen durch die Kommission weit überwiegend großzügig. Also insofern warten wir jetzt mal ab, wie die Kriterien im Einzelnen aussehen. Marktverzerrungen wollen wir nicht, das sage ich auch als Liberaler ganz deutlich. Wir wollen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt. Aber das, was Gentiloni und Breton aufgeschrieben haben in ihrem Artikel, das geht eher in die Richtung eines finanzwirtschaftlichen Instruments, das wir in Deutschland nicht wollen.
Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk im Interview. Dankeschön dafür.
Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.